Am Puls der Politik, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Am Puls der Politik, heute mit Folge Nummer 30 vom 24. Oktober 2021. Unser Thema heute: Ampelschaltung gelb, was aus dem vorgelegten Sondierungspapier für die Regierungsbildung in Deutschland folgen wird. Es begrüßen euch wie stets Jonathan, Student der Verwaltungswissenschaft in Potsdam und am anderen Ende der Leitung
Ruben, Student der politischen Kommunikation in Düsseldorf. Hallo.
Wir haben ja vor der Wahl bereits eine ausführlichere Sendung gemacht und wollten jetzt, oder hatten das auch versprochen, dass wir nach der Wahl nochmal sprechen und euch ein bisschen den Stand dessen referieren, wo sich die Regierungsbildung gerade befindet. Wie wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, wurde letzte Woche am 15. Oktober ein Sondierungspapier vorgestellt. Und das Ziel, das wir heute für diesen Podcast haben, ist im Prinzip in drei Schritten zusammengefasst. Nämlich erstens wollen wir darauf blicken, was ist seit der Wahl passiert. Zweitens wollen wir das Sondierungspapier genauer unter die Lupe nehmen. Also wollen schauen, was ist eigentlich der Stand der Regierungsbildung. Und drittens wollen wir schauen, wie geht es jetzt weiter mit Koalitionsverhandlungen und wann kann tatsächlich Deutschland mit einem neuen Kanzler rechnen. Spoiler Alert, aller Voraussicht nach wird es Olaf Scholz sein. Und da fangen wir doch jetzt gleich mal von vorne an, nämlich was ist eigentlich seit der Wahl, seit der Bundestagswahl am 26. September passiert? Also folgendes: Nach der Wahl, wo die Union ja eine historische Schlappe erzielt hat und die SPD gestärkt hervorgegangen war, gab es zwei realistische Koalitionsoptionen, wovon die eine aber realistischer war als die andere. Nämlich die realistischere Option war die Ampelkoalition, also ein Bündnis unter Führung der SPD zusammen mit den Grünen und der FDP. Die weniger realistische, aber doch rechnerisch auch mögliche Option war eine Jamaika-Koalition, also eine Regierung unter Führung der Union, CDU, CSU, zusammen mit den Grünen und der FDP. Aber es war zunächst der Beschluss der zwei kleinen Partner, sage ich mal, nämlich von Grünen und FDP, erstmal Zweiergespräche zu führen, sogenannte Vorsondierungen, um Gemeinsamkeiten auszuloten und dann zu schauen, mit wem anschließend verhandelt werden soll, also Union oder SPD oder eben mit beiden. Und am Sonntag, den 3. Oktober, das war also eine Woche eben nach der Wahl, hat die SPD zunächst mit der FDP und dann mit den Grünen gesprochen. Am selben Tag hat auch die CDU noch mit der FDP gesprochen, wo es aber schon erste Durchstechereien gab, was sehr zu Unmut auf Seiten der FDP geführt hat, die dann in Richtung der CDU kommuniziert hat, dass es unglaublich nerven würde, nachdem er eigentlich davor verabredet hatte, eben nicht durchzustechen und Stillschweigen zu bewahren zunächst. Und am Dienstag, den 5. Oktober, hat die CDU dann Gespräche mit den Grünen geführt. Aber schon im Vorfeld von den Gesprächen zwischen CDU und FDP gab es gewisse Verstimmungen, weil die CDU wollte eigentlich noch vor der SPD mit der FDP sprechen. So. Aber Söder war am Freitag, den 1. Oktober, noch auf einem Geburtstag von Edmund Stoiber eingeladen. Und überhaupt am 2. Oktober war es ihm wichtiger, bei gewissen CSU-Bezirksverbänden in Bayern zu Gast zu sein, als sich in mögliche Vorsondierungen mit der FDP zu begeben. Und ihm wurde da natürlich der Vorwurf gemacht, auch von Seiten der FDP, aber auch von Seiten der CDU, dass ihm die Partei wichtiger wäre als eine mögliche Regierungsbeteiligung. Und am Mittwoch, den 6.10., wurde dann dieser offene Riss, der durch die Union ja schon vor der Wahl ging, nochmal sehr deutlich. Da standen nämlich Söder und Laschet im offenen Widerspruch zueinander. Nachdem nämlich die Ampelparteien signalisiert hatten, dass sie nun zu dritt nach den erfolgreichen Vorsondierungen in Sondierungen eintreten wollen, ging Laschet vor die Presse und sagte, dass man die Entscheidung nun respektiere, aber dass die CDU weiter zu Gesprächen bereit sei. Er hat wörtlich nämlich gesagt, wir stehen bereit als Gesprächspartner CDU und CSU. Aber nur wenige Minuten später hat dann Söder eine Pressekonferenz in München gegeben, wo er gesagt hat, dass diese Entscheidung der FDP und der Grünen nun erstmal mit der SPD zu reden und nicht mit der Union eigentlich eine de facto Absage an eine Jamaika-Koalition wäre. Und hat, Zitat, gesagt, der heutige Tag ist das Signal vor Entscheidung, dies gilt es anzuerkennen. Und damit hat er im Prinzip die Jamaika-Regierung im Alleingang beerdigt, nachdem der Kanzlerkandidat und CDU-Chef Laschet noch wenige Minuten zuvor gesagt hatte, also er wäre eigentlich immer noch bereit, mit den beiden Parteien, also Grünen und FDP, zu sprechen.
Ja, so oder so hatten sich jetzt ja erstmal die drei Parteien der Ampel, SPD zusammen mit Grünen und FDP, darauf verständigt, dass sie sondieren möchten, und nach erfolgreichen Sondierungen würde dann Koalitionsverhandlungen folgen. Jetzt einfach mal zur Beschreibung, wie diese Sondierungen abgelaufen sind. Was man auch so gehört hat, ist, dass man eigentlich nichts gehört hat. Diese Parteien müssen im Voraus sich in die Hand versprochen haben, dass diese Gespräche sehr im Vertrauen und damit außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden sollen. Das heißt, man wollte vermeiden, dass in der Presse zu stehen steht, was läuft, über was geredet wird, wo es Knatsch gibt und wo man sich vielleicht einig ist. Und das hat auch funktioniert. Also man hat praktisch kaum was in der Öffentlichkeit gehört, was da so besprochen wurde. Und damit ist es den Parteien gelungen, so ein bisschen das Gegenbild davon zu zeichnen, was bei den letzten Koalitionsverhandlungen zu Jamaika 2017 passiert ist, als man eben sehr viele Bilder hatte, als regelmäßig irgendwelche Statements abgegeben wurden und wie gut das alles läuft und wie nah man dann dran ist, und dass es dann plötzlich doch hinter den Kulissen knallte und plötzlich die ganze Koalitionsverhandlung eben scheiterte, bevor sie überhaupt stattgefunden haben. Und das war auch vielleicht so ein bisschen der Lerneffekt aus den Ministerpräsidentinnenkonferenzen während der Corona-Krise, wo man ja auch das Gefühl hatte oder auch immer wieder angemerkt wurde, dass praktisch Standleitungen zu Journalisten in diesen Konferenzen lagen, wo dann auch mal einzelne Ministerpräsidenten gesagt haben, man möge sich doch, die Medienvertreter möchten sich doch an seine Pressestelle wenden mit Fragen, weil sie eben ganz genau wussten, dass hier nichts geheim gesprochen wird, sondern dass die Öffentlichkeit das praktisch sofort durchgestochen bekommt. Das wurde auch in vielen Pressestimmen bewundert, wie gut das funktioniert und dass da irgendwie die Vertrauensbasis funktioniert und irgendwie niemand durch das, dass er bewusst irgendwelche Gerüchte streut oder irgendwelche Infos weitergibt, irgendwie das für sich irgendwie positiv versucht zu drehen. Aber es wurde auch ein bisschen kritisiert, dass man halt schon sagen kann, Demokratie lebt ja von Transparenz und auch die Wählerinnen und Wähler haben hier irgendeine Koalition eine Mehrheit gegeben, wo sie jetzt vielleicht auch gerne wissen würden, was sie denn jetzt verhandeln, und man eben in dem Verdacht stand, doch jetzt wieder relativ Hinterzimmerpolitik zu betreiben. Also ein paar mächtige Menschen aus der Partei treffen sich und am Ende kommt irgendein Kompromiss raus und keiner weiß so ganz genau, wie er entstanden ist. Aber überwiegend wurde, glaube ich, schon, war schon so das Echo, die kriegen das offensichtlich hin, und auch gerade diese Parteien, die sich jetzt nicht alle ultra nahestehen und schon immer befreundet waren, schaffen es trotzdem, vertrauensvoll miteinander zu arbeiten. Da ging also nicht viel an die Öffentlichkeit. Was dann am Ende an die Öffentlichkeit ging, war ein Sondierungspapier. Da gab es erst noch eine Konferenz, wo man gesagt hatte, die Spitzen, ja, wir wollen tendenziell zusammen sondieren und wir haben so eine Grundarbeitsebene, und unser Auftrag an unsere Generalsekretäre ist jetzt, dass sie ein Sondierungspapier verfassen, wo sie so festhalten, was wir in diesen Verhandlungen bis jetzt besprochen haben und was sozusagen die Arbeitsgrundlage ist und die Punkte, auf die wir uns schon einigen konnten, mit denen wir dann in weiteren Sondierungsverhandlungen weitermachen. Dieses Sondierungspapier ist am 15.10. vorgelegt worden, und hier ist wichtig zu sagen, das ist einfach noch kein Koalitionsvertrag. Ja, da stehen jetzt irgendwelche Gemeinsamkeiten und Standpunkte drin, worauf man sich eben während dieser allerersten Phase in der Spitze geeinigt hat, und das ist jetzt sozusagen die Grundlage, weiter zu sondieren.
Weiter dieses jetzt in Verhandlungen über eine Koalition zu gehen, nicht weiter zu sondieren.
Ja, genau.
Also da bei der Terminologie muss man sehr streng sein. Also erstmal gab es eben Vorsondierungen zwischen einzelnen Partnern. Jetzt hatten wir die Sondierungen. Am Ende dieser Sondierungen steht ein Sondierungspapier, das aber kein Vertrag ist. Und jetzt kommt eine Koalitionsverhandlung, dessen Ende dann ein Koalitionsvertrag steht.
Genau. Und diesen Sondierungen haben jetzt auch alle drei Parteien zugestimmt. Also das heißt, jetzt können die Koalitionsverhandlungen auch tatsächlich aufgenommen werden. Und genau, wir wollten uns jetzt aber nochmal anschauen, was in diesem Sondierungspapier, was jetzt eben die Grundlage für Koalitionsverhandlungen bildet, so drinsteht. Und werden dabei auch so ein bisschen beleuchten, wo wir das Gefühl haben, da ist einzelne Punkte, die da drin stehen, eindeutig einzelnen Parteien zuzuordnen, wo man so ein bisschen sagen kann, okay, da hat die und die Partei das und das reingebracht. Und Jonathan fängt da mal an mit der Überschrift Moderner Staat und digitaler Aufbruch.
Genau, also wir schauen uns eben an, was in diesem Sondierungspapier drinsteht. Wir schauen uns aber auch an, was eben nicht drinsteht. Das ist mindestens nämlich genauso spannend. Und wir schauen uns an einzelne Punkte, wo die Parteien noch sehr im Ungefähren und Vagen geblieben sind, aus guten Gründen, weil das vermutlich Punkte waren, wo man sich bislang noch nicht einigen konnte und sich dann hoffentlich in Koalitionsverhandlungen noch einigen wird. Genau, erstes Kapitel war moderner Staat und digitaler Aufbruch. Und da wird tatsächlich beispielsweise gefordert, dass es Entbürokratisierung geben soll. Oh Wunder, oh Wunder. Nämlich, es wird gefordert eine Beschleunigung von Planungs-, Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren mit dem Ziel, die Verfahrensdauer mindestens zu halbieren. Das ist auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Vorhaben.
Und
Und
generell mal, also generell mal halbieren in vielen Bereichen.
richtig. Und aber man muss auch dazu sagen, dass die Beschleunigung der Verfahren von allen Parteien eigentlich gefordert wird. Da wäre die CDU auch noch dabei gewesen. Und tatsächlich in jedem Koalitionsvertrag seit Willy Brandt wird auch Entbürokratisierung im Land gefordert. Und trotzdem nimmt die Zahl an Gesetzen und Regelungen und Verordnungen und bürokratischen Maßnahmen trotzdem konstant zu. Interessant ist auch noch, dass bei moderner Staat andere Entscheidungsmechanismen gefordert werden, beispielsweise no neue Formen des Bürgerdialogs, wie zum Beispiel Bürgerräte. Das ging jetzt in der öffentlichen Debatte, hatte ich den Eindruck, auch ein bisschen unter. Und wichtig ist aber auch, was nicht drinsteht, nämlich drinsteht nicht die Forderung, dass ein Digitalministerium gegründet wird. Genau das wünscht sich nämlich die FDP, quasi digitale Kompetenz in einem neuen Ministerium zu bündeln, wo aber die Grünen beispielsweise eher skeptisch sind, weil sie die Befürchtung haben, dass das dazu führen könnte, dass die nächste Regierung das Digitalministerium sich erstmal mit sich selbst beschäftigt, mit Personalaufbau, mit irgendwie seine Zuständigkeiten zu finden und das dann quasi nach außen es so wirkt, als ob man viel tun würde, aber dass faktisch noch nicht so viel passiert. Zweiter Punkt, Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft.
Ja, da steht über allem, dass man sich zum 1,5-Grad-Ziel bekennt und das als Maßstab hat, das man gerne erreichen würde. Darüber hinaus muss man aber sagen, dass der Weg dahin und wie das erreicht werden soll, sich ein bisschen in die Geschichte deutscher Klimaschutzpolitik einreiht. Die Ziele sind edel, aber der Weg dahin manchmal etwas unklar. Größter Punkt ist, glaube ich, oder spektakulärster Punkt ist, dass man theoretisch sich auf einen beschleunigten Ausstieg aus der Kohle nicht erst 2038 also ja, darauf abzielt. Allerdings, was jetzt auch stark in die Medien gegangen ist und von so Verbänden wie Greenpeace und Fridays for Future kritisiert wird, ist, dass da die Formulierung sehr unkonkret ist. Das heißt dann nämlich, dass man idealerweise bis 2030 aus der Kohle aussteigen möchte. Und das könnte natürlich noch ein großes Ding werden, wenn man das tatsächlich entschlossen vorantreibt und irgendwie schafft. Aber es könnte eben auch daran scheitern, dass am Ende irgendwie die Bedingungen nicht ideal waren und der Kohleausstieg vielleicht nicht früher kommt. Was dafür konkret drin ist, dass man die EEG-Umlage komplett abschaffen möchte, dass man die Solarenergie vorantreiben möchte, indem man auf Dächern mit von gewerblichen Bauten verpflichtend einführt, dass da Solarplatten draufgebaut werden müssen, was wiederum nicht drinsteht. Und das war im Vorfeld ja ein großer Punkt, dass es ein Tempolimit gibt. Und es steht nur nicht drin, dass es eins geben soll, sondern es steht ausdrücklich drin, dass es eben keins geben soll. Also das scheint vom Tisch zu sein. Das haben Grüne und SPD hätten das eigentlich ursprünglich gern gehabt oder stand in ihrem Wahlprogramm, das scheinen die geopfert zu haben. Und ansonsten ist so das ganze Kapitel relativ unkonkret. Das zeigt sich auch nochmal daran, dass man zwar da drin stehen hat, dass man sich dafür einsetzt, dass mit, also langfristig, mittelfristig nur noch Fahrzeuge zugelassen werden, die mit E-Fuels betankt werden können, also dass man sozusagen den Verbrennermotor ein Stück weit abschafft auf lange Sicht, aber da ist weder ein konkreter Zeitplan noch irgendwie ganz konkrete Schritte drin, sondern nur ein Einsatz. Aber auch da muss man natürlich dazu sagen, das hier ist jetzt auch nur ein relativ knappes Papier, da ist auch noch nicht jeder Schritt ausgehandelt. Es ist durchaus möglich, dass es im Koalitionsvertrag nachher viel konkreter schon drinsteht und mit Zeitplan oder so, aber jetzt auf Grundlage dieses Sondierungspapiers ist es alles noch etwas vage und man muss auch sehr genau darauf achten, was da draus gemacht wird. Wie sieht es denn dabei der Arbeitswelt aus, Jonathan?
Genau, das Kapitel zur Arbeitswelt heißt Respekt und Chancen in der neuen Arbeitswelt. Hier scheint sich die SPD zumindest begrifflich durchgesetzt zu haben, aber auch inhaltlich der Begriff Respekt war ja die große Erzählung der SPD jetzt im Wahlkampf, die auch verfangen hat. Und tatsächlich konnte die SPD ihre 12 Euro Mindestlohn durchsetzen, die sie im Wahlkampf gefordert hatte. Also die Maximalforderung wurde durchgesetzt. Auch das ist natürlich nicht üblich, gerade wenn man darauf blickt, dass die FDP als traditionell unternehmerfreundliche Partei eben Teil dieser Koalition sein wird. Also es gibt bereits im ersten Jahr der Regierung 12 Euro Mindestlohn oder eine Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. SPD und Grüne waren dafür, wie bereits erwähnt, die FDP nicht. Und dann wird über weitere Erhöhungen des Mindestlohns aufgrund von Inflation und so weiter eine Mindestlohnkommission entscheiden. So ist das Verfahren auch jetzt schon. Genau, das ist im Prinzip das, der sehr interessante Punkt im Bereich Arbeitswelt. Und wie sieht es bei der sozialen Sicherheit aus, Ruben?
Ja, da gibt es natürlich auch ein paar Floskeln, die sich so in diesem Papier drin empfinden. Sicherheit im Wandel möchte man da irgendwie schaffen. Und interessant, es war auch eine Floskel, aber zeigt so ein bisschen vielleicht so den Konflikt, in dem die Parteien stehen. Das heißt da drin, man möchte ein verlässlicher und aktivierender Sozialstaat sein. Da kann man sagen, das Verlässliche ist vielleicht SPD und mit Abstrichen noch den Grünen zuzuschreiben, während das Aktivierende und die Menschen sollen noch ein bisschen selber machen, eher zur FDP gehört und zumindest in schönen Sätzen kann man das zusammenbringen. Ob das dann in der Praxis auch so funktioniert, das wird man sehen. Es ist zumindest gefühlt relativ nah am Fördern und Fordern von Gerhard Schröder dran, dass er irgendwie alles vereinen soll. Inhaltlich auf jeden Fall spannend ist, dass die Rente stabil bleibt. Da soll das Rentenniveau bei 48% weiter liegen. Es soll da auch keine Erhöhung des Eintrittsalters geben, ab wann man in Rente kann. Das sind klassische SPD-Positionen, die da durchgekommen sind. Das ist, glaube ich, auch für die FDP besonders schwierig zu schlucken. Die können dafür für sich verbuchen, dass sie geschafft haben, dass zumindest ein Teil der gesetzlichen Rentenversicherung in Zukunft kapitalgedeckt sein wird. Das bedeutet, der Staat legt das Geld der Bürgerinnen und Bürger aktiv an und zumindest, wenn man der FDP glaubt, verdient an den Märkten damit ja mit und wird sozusagen so einen Beitrag dazu leisten, dass aus diesem Geld mehr wird und die Lücke in der Rentenkasse hoffentlich geschlossen werden kann. Da zeigt sich so ein bisschen halt diese, ja, der Rente bleibt stabil, SPD, aber mit Kapitaldeckung, FDP, irgendwie, wir wollen halt alle irgendwie ein bisschen was haben.
Dazu, die sowohl als genau, auch drin, Logik, die sowohl als auch Logik haben wir das genannt. Ne?
Genau. Dazu steht drin, dass das Hartz-IV-System zumindest mal umbenannt werden soll in ein Bürgergeld. Was das dann genau bedeutet, ist noch nicht ganz sicher. Grüne und SPD wollten auf jeden Fall Hartz IV überwinden, wie es bei denen dann oft heißt. Das wird in den Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich noch Thema sein, was das genau dann bedeutet. Was man jetzt allerdings schon ziemlich sicher sagen kann, ist, dass es keine Einführung der Bürgerversicherung im Krankenversicherungssystem gibt. Das war der FDP wichtig, dass da weiterhin das System der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung nebenher läuft. Das hatte eigentlich vor allem die SPD, aber auch die Grünen sich ins Wahlprogramm geschrieben, dass sie da gerne das verändert hätten hin zu einem Einheitssystem, wo es nur noch eine Bürgerversicherung gibt. Also auch hier, ja, da hat so jede Seite so ein bisschen was durchgekriegt. Wie ist es denn bei den Chancen für die Kinder und was machen die Familien?
Genau, also da sind im Prinzip zwei Sachen geplant. Das eine würde ich sagen, vor allem symbolisch, das andere tatsächlich faktisch eine Veränderung. Die symbolische Veränderung ist, dass Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. An der Stelle muss man aber natürlich dazu sagen, also eine Regierung bestehend aus SPD, FDP und Grünen können zwar einfach gesetzliche Regelungen durch den Bundestag bringen, allerdings Grundgesetzänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und dann auch noch im Bundesrat. Daher wird jede Grundgesetzänderung nur zu machen sein, wenn auch die Union zumindest in Teilen zustimmt. Sprich, Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben sich die Parteien zwar jetzt auf die Fahnen, aber wenn die Union am Ende blockiert, wird es nicht kommen. Was hingegen kommen kann mit der einfachen Mehrheit der Koalitionäre ist die Kindergrundsicherung, die vor allem von den Grünen gefordert wurde. Was sich allerdings genau hinter dem Begriff verbirgt, ist auch im Sondierungspapier noch unklar. Allerdings nochmal, das Sondierungspapier hat 12 Seiten, so ein Koalitionsvertrag kann dann weit über 100 Seiten haben, da wird das alles noch sehr viel dezidierter drinstehen. Der nächste Punkt ist tatsächlich Bauen und Wohnen. Und da hat sich wiederum die SPD ziemlich durchgesetzt, glaube ich.
Genau, also da steht als Ziel drin, dass der Bau von 400.000 Wohnungen pro Jahr gelingen soll und dass davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen entstehen sollen, also die dann über ein Sozialwohnungssystem integriert werden. Und das ist im Endeffekt eins zu eins eine Forderung, die Olaf Scholz Land auf, Land ab auf den Marktplätzen erzählt hat, dass er 400.000 Wohnungen jedes Jahr bauen möchte. Da kann man sagen, zumindest als Ziel, ob das dann erreicht wird, das ist dann nochmal, wie bei allen Themen, nochmal eine andere Geschichte. Aber als Ziel hat man da ein Stück weit aus dem Wahlprogramm der SPD abgeschrieben, was auch noch relevant und interessant ist, dass man unter der neuen Koalition Immobilien nicht mehr mit Bargeld erwerben soll. Da gab es jetzt ja einige Berichte, die Deutschland als Paradies für Kriminelle, die ihr Schwarzgeld waschen möchten, beschrieben hat. Und da war, glaube ich, da der Druck einfach groß, was dagegen zu tun. Und das wird eben jetzt, wie in anderen Ländern das schon so ist, angeglichen, dass man da das Geld, das Bargeld nicht mehr in Immobilien stecken kann. Genau, dann gibt es das große Kapitel Freiheit, Sicherung, Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Kapitel, wo man auch Gemeinsamkeiten entdeckt, oder Jonathan?
Ich denke auch, also hier sind die Parteien tatsächlich relativ nah beieinander, denn alle Parteien, sowohl Grüne, FDP als auch SPD, sind für einen Fortschritt in der Gesellschaftspolitik. Und ich finde, hier greift vor allem auch diese Erzählung eben von der Fortschrittskoalition am besten. Denn was verändert werden soll und modernisiert werden soll, ist das Staatsangehörigkeitsrecht, das Transsexuellengesetz soll liberalisiert werden, genauso das Familienrecht und Abstammungsrecht. Viele Punkte eben, die mit der Union in den letzten Jahren nur schwer zu machen waren. Hinzu kommt, dass ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität im Grundgesetz verankert werden soll und der Begriff Rasse aus Artikel 3 im Grundgesetz gestrichen werden soll. Das haben vor allem die Grünen gefordert. An der Stelle sei aber wieder darauf hingewiesen, Grundgesetzänderung ist nur mit der Union zu machen. Das heißt, das halte ich für eher unwahrscheinlich, dass das an der Stelle passieren wird. Und zudem wollen die Koalitionäre oder die künftigen Koalitionäre das Wahlalter für Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Europäischen Parlament auf 16 Jahre absenken, also von 18 auf 16 Jahre. Auch hier das Problem, in Artikel 38 Grundgesetz ist eben das Wahlalter auf 18 Jahre festgelegt. Also hier bräuchte man auch wieder für eine Änderung die Zustimmung der Union. Hingegen, junge Menschen das Europäische Parlament wählen können. Das sollte auch durch eine einfach gesetzliche Regelung möglich sein. Da bräuchte man dann entsprechend keine Grundgesetzänderung. Genau, und dann hätten wir noch den letzten Punkt aus dem Sondierungspapier, nämlich Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Staatsfinanzen. Da geht es genau um das Thema Steuern und Abgaben. Und da, würde ich sagen, wagen die Koalitionäre die Quadratur des Kreises. Nämlich?
Ja. Genau, es ist halt, das ist so ein bisschen der Punkt, wo man jetzt, glaube ich, auch sagen kann, da hat die FDP sich relativ stark durchgesetzt. Das ist auch das, was medial stark beleuchtet wurde, weil es eben als im Voraus als der große Streitpunkt aufgemacht wurde. Auf der einen Seite die grün-rote Fraktion, die Besteuerung von Wohlhabenden gerne gehabt hätte, die eine gewisse Umverteilung gerne angenommen hätte. Auf der anderen Seite die FDP, die eben in ihrem klassischen Klientel das eher nicht haben möchte. Und da war eben medial so ein bisschen der Klassenkampf, wie da die Einigung aussieht. Jetzt muss man sagen, hat die FDP sich auf den großen Punkten irgendwie durchgesetzt. Die Schuldenbremse bleibt. Die hätten gerne Teile der SPD und Teile der Grünen zumindest zeitweise ausgehebelt. Es wird keine neuen Substanzsteuern geben. Das bedeutet, Dinge wie Mehrwertsteuer, Unternehmenssteuer und Einkommenssteuer werden nicht erhöht. Auch das war der FDP wahnsinnig wichtig, die ja gerne dieses, bei uns gibt es keine höheren Steuern, spielt. Und es kommt auch keine Vermögenssteuer, die ja im Wahlkampf noch als Begriff zumindest relativ populär war. Da muss man jetzt sagen, da hat sich die Erzählung vom Staatsratsvorsitzenden Olaf Scholz, der mit der roten Fahne in seinen auch roten Socken durch die Bundestagsflure rennt und den Kommunismus und den Sozialismus ausruft, bis jetzt zumindest nicht bewahrheitet. Trotz allem, und das meint Jonathan vermutlich, wenn er von der Quadratur des Kreises spricht, hat sich die Koalition sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie viel Geld investieren möchte in Infrastruktur, Soziales, Wohnungen und so. Nur woher nehmen, wenn nicht stehlen und wenn man auch keine Steuern erhöhen möchte? Das ist die große Frage, die im Koalitionsvertrag vielleicht und sonst im Laufe der Zeit beantwortet werden muss. Hier setzt man nämlich bis jetzt auf das etwas zwar altbewährte und oft gebrauchte, aber auch ein bisschen unzuverlässige Konzept, dass die Wirtschaft schon wachsen wird und wenn man es eben mit günstigen Steuern den Unternehmen ermöglicht, dass sie ihre Wirtschaft dass die Wirtschaft wächst und viele Menschen in Lohn und Brot kommen und eben keine Sozialkosten mehr haben, sondern in die Sozialsysteme einzahlen, dass es dann alles irgendwie sich schon regeln wird und Deutschland im Wachstum eben genug Geld für alles hat, ohne dass es irgendwie wirklich für jemanden prozentual teurer wird. Und der zweite Punkt ist, dass man sagt, wir holen uns jetzt einfach viel mehr Geld, was uns eh schon zusteht, nach bisherigen Regelungen und Gesetzen und verschärfen den Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehungen. Da ist bestimmt Potenzial nach oben. Da ist jetzt vielleicht auch mit so Dingen wie der globalen Mindeststeuer und sowas Schritte gemacht, die man weitergehen müsste und kann. Aber allein die Erzählung, wie viele Milliarden dem deutschen Staat entgehen und dass man die sich theoretisch alle holen dürfte, hat auch in den letzten Jahren noch nicht dazu geführt, dass die dann auch automatisch geholt werden. Und auch da kann man zumindest kritisch nachfragen, ob das wirklich so umfassend gelingt, wie sich die Koalition das jetzt teilweise, glaube ich, so ein bisschen hinrichtet. Genau, das ist lange nicht das ganze Sondierungspaket, Papier, aber so die Punkte, die wir mal so als relevant betrachtet haben. Ja, und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn man sich dieses Sondierungspapier anguckt und irgendwie, wir haben schon festgestellt, alle haben so ihre Punkte drin, aber gibt es so eine Partei, wo du sagen würdest, die hat sich doch eindeutig durchgesetzt oder die sind einfach prozentual deutlich stärker vertreten als die anderen beiden, Jonathan?
Tendenziell würde ich schon sagen, dass die FDP so ein bisschen die Gewinnerin vielleicht dieser Sondierungen gewesen ist. Also es scheint so, dass sie sich, obwohl sie ja die prozentual schwächste der drei Partnerinnen ist, doch in vielen Punkten durchgesetzt hat. Es gibt kategorisch keine Einführung von Steuern, keine Vermögenssteuer. Und es gibt auch keine Erhöhung von Steuern, auch nicht für Superverdiener und sehr vermögende Leute. Es gibt auch kein Tempolimit, eine Maßnahme, die ja unglaublich leicht umzusetzen wäre, die ungefähr so viel CO2 einsparen würde, wie durch sämtliche Inlandsflüge pro Jahr emittiert werden. Also auch kein Tempolimit. Auch hier konnte sich die FDP durchsetzen. Es wird auch keine Bürgerversicherung geben, sprich ein Nebenher von privater und gesetzlicher Krankenversicherung, obwohl sowohl Grüne als auch SPD eine solche Bürgerversicherung gefordert hatten. Also obwohl sie die kleinste Partei ist, konnte sie unglaublich viele Erfolge verbuchen. Und ja, man muss natürlich sagen, es kommen jetzt noch die Koalitionsverhandlungen und man weiß nicht, wie konkret sich dann vielleicht auch noch die Grünen bei manchen Punkten in Szene setzen werden, gerade was beispielsweise den Kohleausstieg 2030 angehen wird. Wer weiß, vielleicht fehlt ja im Koalitionsvertrag dann diese idealerweise Formulierung, weil die Grünen sagen, okay, wir kommen euch vielleicht beim Tempolimit entgegen und bei den Steuern, aber dafür beharren wir auf dem Kohleausstieg. Was ist denn dein Eindruck?
Ja, also ich habe das natürlich auch so wahrgenommen, dass in den Medien, wenn es also irgendwie so eine Teilung, aber wenn dann ihren Gewinner, dann schon die FDP, und das sehe ich nicht ganz so. Also klar gerade bei diesem großen Streitthema Finanzen scheint es jetzt schon so, als ob bis jetzt da viel FDP-Position in dem Papier drinstehen. Aber ich finde, man muss halt auch berücksichtigen, bei allen Punkten, die man jetzt SPD oder Grünen zuordnet, kann man immer ein Stück weit sagen, Rot-Grün ist da zumindest nicht gegensätzlich. Also das ist dann vielleicht für die eine Herzensangelegenheit, aber für die andere ist es dann oft auch eine Position, die sie tendenziell gut finden. Und man kann jetzt sagen, bei fast allen Positionen, die Rot oder Grün durchgebracht hat, musste die FDP schlucken. Und das sind dann ja dann schon auch einige Punkte. Also der ganz große Punkt ist natürlich der Mindestlohn. Das ist eine Herzensangelegenheit der SPD, von den Grünen mindestens positiv besetzt und von der FDP kritisch gesehen, eindeutig. Und das ist auch bei so Dingen wie der Rentengarantie oder der starke soziale Wohnungsbau und auf der grünen Seite dann so Sachen wie die Kindergrundsicherung. Das sind alles Sachen, die der rot-grüne Block begrüßt und wo der FDP-Block da schlucken muss. Und da muss man, glaube ich, einfach der FDP zugestehen, dass sie in dieser Koalition und überhaupt in diese Koalition reinzugehen, einen langen Weg laufen muss. Einen viel längeren als die Grünen. Und die regieren ganz gerne unter der SPD-Führung vermutlich. Und dass man ihnen dann auf diesem Weg so ein paar Zuckerstücke hinlegt, um zu sagen, kommt her, ihr wollt nicht zur Union. Das ist, glaube ich, in der Natur der Sache. Und da kann sich die FDP jetzt freuen, dass sie das durchgekriegt hat. Ich glaube, es wäre andersrum bei den Grünen in Jamaika vielleicht auch so gelaufen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, erstens, du hast gesagt, Koalitionsverhandlung ist noch nicht abgeschlossen. Da ist jetzt ja auch so, die sehen ja auch die Medienberichte. Das heißt, Rot-Grün wird da vielleicht bei manchen jetzt auch ein bisschen Druck machen und sagen, wir brauchen da noch was, sonst stehen wir als Verlierer da. Dann sind die Posten noch nicht verteilt. Das kommt zwar immer in der Öffentlichkeit so rüber, als ah, die interessieren sich nur für Postengeschachere, aber am Ende ist, glaube ich, in der Alltagspolitik viel, viel wichtiger, welcher Minister oder welche Ministerin sich hinstellen kann und sagt, ich mache das so oder so, als ob in irgendeinem Unterpunkt in irgendeinem Koalitionsvertrag noch drinsteht. Und drittens, zumindest auf Seiten der SPD, kann man sagen, die haben jetzt schon noch ein paar Sachen durchgesetzt und die haben, wenn alles läuft wie geplant, Olaf Scholz als Kanzler. Und das hat einfach Wirkung. Es gibt so viele Dinge, die können nicht in einem Koalitionsvertrag geregelt werden. Die ganze Pandemiebekämpfung, wie man das macht, das konnte man nicht wissen, als man vor 4 Jahren einen Vertrag geschlossen hat. Es wird auch in den nächsten 4 Jahren Momente geben. Und da ist es, glaube ich, dann für die SPD ein großer Bonus. Du hast vorher auch schon mal gesagt, auf den Kanzler kommt es an. Wenn der sich hinstellen kann und sagt, vergesst, was im Koalitionsvertrag drinsteht, ich habe da eine Idee, ich habe die Richtlinienkompetenz, wir machen das vielleicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass im Koalitionsvertrag der großen Koalition auch viele SPD-Inhalte drin standen, wurde, glaube ich, in der Öffentlichkeit auch nicht mehr so wahrgenommen, nachdem Angela Merkel halt entschieden hat, wie man Sachen macht und dafür auch so ein bisschen bei ihren Namen stand. Also ja, es gibt diese Zuckerstücke, die die FDP jetzt hat und wo man aus rot-grüner oder linker Sicht durchaus sagen kann, da muss doch noch mehr drin sein und wir sind hier die zwei starken Parteien und wir lassen uns hier teilweise von dieser 10%-Partei ein bisschen drüber so ein bisschen noch diktieren, wie wir unsere Finanzpolitik gestalten sollte. Aber ich würde sagen, es ist verfrüht zu sagen, die FDP hat hier auf klare Linie gewonnen und die anderen beiden sind einfach zu blöd, um gut zu verhandeln.
Genau, an der Stelle würde ich auch noch einwerfen, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, also die Strecke, die Grün und Rot laufen mussten, ist natürlich sehr viel geringer, weil sie sehr nah schon beieinander sind und die Grünen können sich gut eine Regierung unter der SPD vorstellen. Hingegen die FDP musste natürlich schon jetzt eine große Strecke zurücklegen und in vielen Punkten auch dem Mitte-Links-Bündnis entgegenkommen, was anders gewesen wäre bei einer Koalition mit der Union. Und man muss sich halt auch vorstellen, es gab eben die zwei Optionen mit Jamaika und der Ampel. Die FDP hat sich auf die Ampel eingelassen. Es war aber auch den zwei anderen Parteien von Anfang an klar, die FDP wird halt auch darauf achten, dass sie gewisse Positionen durchbringen kann. Denn die große Erzählung von Christian Lindner, auch noch heute, ist ja, weshalb er die Jamaika-Sondierungen hat platzen lassen 2017, dass er den Eindruck hatte, dass es eine Verbrüderung zwischen der CDU und den Grünen gab, die gesagt haben, ja, wir brauchen halt die FDP als Steigbügelhalter, aber eigentlich können wir auch zu zweit ganz gut. Und die FDP dann so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Und das hat sich halt Christian Lindner damals nicht bieten lassen. Wir erinnern uns alle, wie er dann vor die Presse ist und gesagt hat, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Und mit dieser Drohung im Hintergrund, denke ich, vielleicht sind ja auch die Sondierungen abgelaufen, dass natürlich beiden Parteien, eben den Grünen, sowohl wie auch der SPD klar war, okay, man muss der FDP auch in Punkten entgegenkommen, denn auch ein Christian Lindner muss überzeugt werden, aber der wiederum muss ja seine Partei und auch seine Wähler von dem Programm überzeugen. Und wenn er halt eben im ganzen Wahlkampf versprochen hat, es wird keine Steuererhöhungen geben, dann wäre es, glaube ich, für die FDP-Wähler nicht schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar gewesen, wenn dann Christian Lindner am Ende verkündet hätte, ja, sorry, jetzt gibt es halt auch noch eine Vermögenssteuer und überhaupt den Spitzensteuersatz heben wir auf 51% an. So, das wäre halt mit der FDP realistischerweise nicht machbar gewesen. Und das war den Verhandlern von Grünen und SPD sicher auch schon klar zu dem Zeitpunkt, wo sie in die Sondierungsgespräche eingetreten sind. Jetzt,
und sie, ja. Ja. Und sie hoffen vielleicht auch so ein bisschen, dass sie eben als, dass sie im Laufe des, der Regierungszeit dann dieser Doppelblock, den es im, in dieser Regierung im linkeren Lager gibt, dass der sich dann vielleicht auch manchmal im Alltagsgeschäft noch ein bisschen durchsetzen wird. Genau.
Jetzt kämen wir noch zu unserem dritten und letzten Block, nämlich, naja, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Das ist relativ schnell erzählt. Also es sollen jetzt erstmal die Koalitionsverhandlungen beginnen. Und da werden 22 Arbeitsgruppen tagen, wo Fachpolitiker der einzelnen Parteien zusammensitzen und für ihre Bereiche, zum Beispiel eben Verkehr, Wohnen, Familie, Verteidigung, Positionen erarbeiten, die dann anschließend in Positionspapiere fließen. Und diese Positionspapiere sollen bis zum 10.11. stehen. Das ist natürlich unglaublich ambitioniert. Also bis zum 10.11. haben die FachpolitikerInnen jetzt Zeit, diese Papiere zu erarbeiten. Und dann gehen diese Positionspapiere, wo die Parteien genaue Vorgaben gemacht haben, wie die auszusehen haben. Beispielsweise habe ich gehört, dass die in Schriftgröße 11 verfasst sein müssen. Jetzt der Zeilenabstand wurde auch vorgegeben. Und auch die Länge. Und vor allem wurde auch gesagt, dass kritische Punkte bereits in den Arbeitsgruppen beleuchtet werden müssen, dass nicht die Hauptverhandlungsgruppe dann am Ende alle Konflikte noch lösen soll. Und dann ab dem 10.11. eben gehen diese Positionspapiere in die Hauptverhandlungsgruppe. Die besteht dann aus 18 Politikern der drei Parteien. Da sitzen dann halt die Größen drin, wie Scholz, Baerbock, Lindner oder die Generalsekretäre und manche Ministerpräsidenten, also Leute von Gewicht in diesen Parteien. Und bis Ende November bereits soll dann der fertige Koalitionsvertrag stehen, das ganze Vertragswerk. Stand jetzt ist eben die Planung der Koalitionsparteien, dass in der Woche ab dem 6.12. Bereits dann die Wahl zum Bundeskanzler stattfindet. Und natürlich, was Olaf Scholz da sicher auch daran freuen wird, ist, dass er dann schon bereits die Neujahrsansprache halten wird. Genauso wie die Teilnahme am EU-Staats- und Regierungschefinnen-Gipfel Mitte Dezember gesichert ist. Ja. Genau, also da wird er dann schon Deutschland vertreten.
Wenn das so klappt.
Wenn das so klappt, wenn jetzt bei den Koalitionsverhandlungen alles über so locker leicht über die Bühne geht. Aber ich denke schon, dass der Wille, sich jetzt zusammenzutun und diese Regierung zustande zu kriegen, sehr groß ist. Weil denn, was wäre die Alternative? Die Union hat durch Markus Söder im Prinzip signalisiert, nicht bereit zu stehen. Eine große Koalition will niemand mehr. Also sind sich die Parteien einig, dass eigentlich die Ampel klappen muss irgendwie.
Und wo ein Wille ist, da ist meistens auch ein Weg. Genau, mit diesen Worten verabschieden wir uns heute. Wir hoffen, das hat gefallen. Vielleicht habt ihr auch noch ein bisschen was gelernt. Es bleibt natürlich wie immer der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle darauf, dass ihr uns gerne persönlich weiterempfehlen könnt und gespannt sein könnt, wann wir die nächste Folge hochladen. Das werden wir selber noch sehen. Genau, euch eine gute Zeit. Ciao.
Tschüss.